Danke, dass Sie das Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS nutzen. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Monika Stocker entlastet. Die Zürcher Sozialvorsteherin hat die Fälle von sozialem Missbrauch vor den Medien aufgedeckt, sagt der Parlamentsbericht. Bundesanwaltschaft gerügt. Im Fall Hollenweger wurde das Untersuchungsgeheimnis verletzt, sagt das Bundesstrafgericht. Abklärungen eingeleitet. Die Schweizer Behörden wollen wissen, ob ein Pilatus-Flugzeug an Luftangriffen in der sudanesischen Krisenregion Darfur beteiligt war. Später in der Sendung Nicolas Sarkozy im Glück. Der französische Präsident bekennt sich zu Carla Bruni und verspricht grundlegende Änderungen in Politik und Wirtschaft. Barack Obama im Aufwind. Bei den Vorwahlen in New Hampshire könnte der schwarze Demokrat Mitkonkurrentin Hillary Clinton noch weiter hinter sich lassen. Und Stanley Vanta in Sicherheit. Der Oppositionelle wurde zwangsweise ausgeschafft, saß fast 4 Jahre in burmesischen Gefängnissen und ist nun zurück in der Schweiz. Irin Marti hat Stanley Vanta getroffen und seine Geschichte verfilmt. Sie ist Gast im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Daniel Hubacher.
Im letzten Jahr machten angeblich schwerwiegende Missbräuche beim Bezug von Sozialhilfegeldern in der Stadt Zürich Schlagzeilen. Die Geschäftsprüfungskommission des Zürcher Stadtparlaments bescheinigt nun den sozialen Diensten, weitgehend korrekt gearbeitet zu haben. Nur in einem Fall hätten die sozialen Dienste gravierende Fehler in den Abklärungen gemacht. Die GPK fordert einen intensiveren Austausch der verschiedenen Verwaltungsstellen über Daten der einzelnen Sozialhilfeempfänger. Die Bundesanwaltschaft hat im Zusammenhang mit der Affäre um den zurückgetretenen Bundesanwalt Ruschacher und Christoph Blocher das Untersuchungsgeheimnis verletzt. Das hat die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts festgestellt. Sie hätte die Akten zum Fall des Bankiers Hollenweger nicht an die Geschäftsprüfungskommission herausgeben dürfen. Allerdings liege keine besonders schlimme Verletzung des Untersuchungsgeheimnisses vor. Es handle sich vielmehr um einen, wenn auch nicht unbedeutenden Einzelfall, hält die Beschwerdekammer fest. Es drängten sich keine Maßnahmen auf. Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO klärt ab, ob bei Luftangriffen in der sudanesischen Krisenregion Darfur auch ein Schweizer Pilatus-Flugzeug eingesetzt worden war. Das bestätigt eine SECO-Sprecherin gegenüber Schweizer Radio DRS. Gemäss der Agentur AFP hat die tschadische Luftwaffe gestern mit russischen Kampfhelikoptern und einer Pilatus-Maschine einen Einsatz gegen angebliche Rebellenlager im Westsudan geflogen. Bereits in früheren Jahren hatten tschadische Rebellen behauptet, von Pilatus-Flugzeugen angegriffen worden zu sein. Die Maschinen gelten offiziell als Trainingsflugzeuge. Wie lange die Abklärungen in Afrika und in der Schweiz dauern werden, konnte die SECO-Sprecherin nicht sagen. Derzeit liegen beim SECO keine Ausführanträge für Pilatus-Flugzeuge in den Tschad vor. Bei den Pilatus-Werken in Stans war bis jetzt keine Stellungnahme erhältlich. Eine Allianz aus Wirtschaft, Gewerbe und Landwirtschaft will der Unternehmenssteuerreform 2 in der Volksabstimmung vom 26. Februar zum Durchbruch verhelfen. Der Präsident von Economie Suisse, Gerold Bührer, sagte, über 99% der Schweizer Unternehmen seien Klein- und Mittelbetriebe. Gerade diese Betriebe würden bei den Steuern benachteiligt. Der Präsident des Gewerbeverbandes, FDP-Nationalrat Engelberger, sagte, die gegenwärtige Regelung erschwere den Verkauf eines Betriebs und gefährde damit Arbeitsplätze und Lehrstellen. Für die Euro 08 verzichtet der Bund auf eigene Kulturprojekte. Auch der letzte von ursprünglich 3 Vorschlägen scheiterte am Geld. Das Projekt mit dem Titel 1924, wir holen uns den Titel zurück, hätte in einer Wanderausstellung Souvenirs und persönliche Geschichten von Privatpersonen zeigen sollen. Obwohl das ursprüngliche Budget nochmals reduziert worden sei, habe man nicht genügend Sponsoren dafür gefunden, heißt es im Bundesamt für Kultur. Zuvor hatte das Bundesamt für Kultur schon 2 andere Projekte zu Euro 08 gestrichen. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund bezweifelt die Wirksamkeit der Kontrollen gegen Lohndrückerei bei Schweizer Firmen. Er fordert daher, die Zahl der Kontrollen zu verdoppeln auf mindestens 20.000 pro Jahr. Zudem müssten fehlbare Arbeitgeber härter bestraft werden. Verwarnungen würden nicht genügen, es brauche dringend Bußen, argumentierte der Gewerkschaftsbund an einer Medienkonferenz in Bern. Die Kontrollen gegen Lohndumping sind eine der Maßnahmen, welche die Schweiz im Hinblick auf die Personenfreizügigkeit mit der EU ergriffen hat. Dieses Jahr berät das eidgenössische Parlament über eine Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf die neuen EU-Staaten Rumänien und Bulgarien. Das revidierte Strafgesetzbuch sieht vor, Gefängnisinsassen in der Schweiz Bildung zu vermitteln. Um herauszufinden, ob sich dieses Vorhaben bewährt, bieten 6 Vollzugsanstalten im Rahmen eines Pilotprojekts diesen neuartigen Unterricht hinter Gittern an. Nach einem halben Jahr nun zeigen sich die Gefängnisse und das federführende Schweizerische Arbeiterhilfswerk zufrieden mit den gesammelten Erfahrungen und planen diesen Unterricht im Strafvollzug langfristig zu verankern. Seit der Senkung des Blutalkoholgrenzwertes von 0,8 auf 0,5 Promille vor 2 Jahren sind in der Schweiz anteilsmäßig nicht mehr angetrunkene Autofahrer erwischt worden. Allerdings hat die Polizei seither bedeutend mehr kontrolliert. Das teilt das Bundesamt für Statistik mit. Der Temperatureinbruch in der Nacht hat die Straßen in weiten Teilen der Schweiz in gefährliche Eisbahnen verwandelt. Dadurch kam es zu Dutzenden von Unfällen mit zahlreichen Verletzten. Allein aus dem Kanton Zürich meldet die Polizei 35 Glatteisunfälle mit 6 Verletzten. Auf dem Luzernabschnitt der A2 krachten etwa 10 Autos ineinander und auch in den Kantonen Schwyz, St. Gallen und Appenzell-Innerrhoden wurden die eisigen Straßen ein paar Autolenkern zum Verhängnis. Die Umweltschutzorganisation Pro Natura hat die gebänderte Prachtlibelle zum Tier des Jahres 2008 bestimmt. Die etwa 5 cm lange blaue Libelle falle durch ihre Flügelbemalung auf, teilt Pro Natura mit. Mit der Wahl solle auf die farbenprächtige Flugkünstlerin und auf die Wichtigkeit der natürlichen Flusslandschaften aufmerksam gemacht werden.
12.37 Uhr, das sind die Mittagsinformationen im Rendezvous. Massive Missbräuche beim Bezug von Sozialhilfegeldern in Zürich. Das war die Anschuldigung. Wir sagen, was Wahlkampf war und was Wahrheit. Dann schweigen statt zeigen, warum die Bundesanwaltschaft im Fall Hollenweger vorschnell war. Regieren statt turteln. Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy zeigt auch auf der politischen Bühne, dass er voll im Saft ist. Den Wechsel wählen statt weitermachen, warum Hillary Clinton bei den Vorwahlen die Fälle davon schwimmen. Die Bundesanwaltschaft hat das Untersuchungsgeheimnis verletzt. Das hat das Bundesstrafgericht entschieden. Es geht um die ominösen Flipcharts, um den sogenannten H-Plan, den die Bundesanwaltschaft letztes Jahr der Geschäftsprüfungskommission gezeigt hat. Dieser Plan sollte angeblich ein Komplott zur Absetzung von Bundesanwalt Roschacher belegen. Dass das alles so nicht stimmt, das steht mittlerweile fest. Jetzt stellt das Gericht klar, die Bundesanwaltschaft hätte den Parlamentariern den Plan nicht einmal zeigen dürfen. Alexander Grass.
Genugtuung für Altbundesrat Christoph Blocher. Das Bundesstrafgericht in Bellinzona hat Christoph Blocher Recht gegeben und es ist seiner Anzeige gefolgt. Im vergangenen August hatten Vertreter der Bundesanwaltschaft der Geschäftsprüfungskommission Flipcharts eines unter Geldwäschereiverdacht stehenden Bankiers gezeigt. Es handle sich um einen Plan zur Absetzung von Bundesanwalt Valentin Roschacher, wurde dabei der GPK erklärt. Lucretia Meyer-Schatz, die Präsidentin der GPK-Subkommission, suggerierte darauf eine Verwicklung von Bundesrat Blocher in einen Plan zur Absetzung des Bundesanwalts. Dass die Bundesanwaltschaft diese angeblichen Verschwörungspläne gezeigt habe, sei rechtmäßig, das erklärte die GPK noch im November. Anderer Meinung ist jetzt das Bundesstrafgericht. Die Bundesanwaltschaft habe mit der Herausgabe von Akten das Untersuchungsgeheimnis verletzt. Die Delegationen des Parlaments verfügten zwar über ein uneingeschränktes Informationsrecht, dem keine Geheimhaltungspflichten entgegengehalten werden dürften. Bellinzona schränkt diese Vorschrift des Parlamentsgesetzes jetzt aber ein. Die Aufsichtskommissionen hätten kein Einsichtsrecht in Akten aus hängigen Ermittlungsverfahren. Die richterliche Unabhängigkeit sei nicht vereinbar mit einem Akteneinsichtsrecht des Parlaments. Der Verstoß der Bundesanwaltschaft sei subjektiv entschuldbar, sagt das Bundesstrafgericht. Es handle sich um einen nicht besonders gravierenden Einzelfall. So bleibt die Rüge ohne Folgen. Das Justiz- und Polizeidepartement nimmt nicht Stellung zum Entscheid aus Bellinzona. Die Bundesanwaltschaft aber erklärt, ihre Mitarbeitenden hätten sich an das Parlamentsgesetz gehalten. Der Entscheid aus Bellinzona trage nicht bei zur Klärung der Rechtslage. Eine Klarstellung durch das Parlament dränge sich auf.
Fast im Wochenrhythmus hatte die Weltwoche letztes Jahr mutmaßliche Fälle von Sozialmissbrauch in der Stadt Zürich publik gemacht und damit die Zürcher Sozialvorsteherin Monika Stocker massiv unter Druck gesetzt. Die Geschäftsprüfungskommission des Zürcher Stadtparlaments untersuchte daraufhin Abläufe und Praxis der sozialen Dienste und hat heute nun ihren Bericht vorgestellt. Die früheren Vorwürfe fallen nun weitgehend in sich zusammen. Sonja Schmidmeister.
Entsetzt, empört oder erstaunt reagierte die Öffentlichkeit, als bekannt wurde, dass die Stadt Zürich eine von der Sozialhilfe abhängige Familie einige Wochen lang in einem Hotel unterbrachte. Oder als in den Medien zu lesen war, eine Sozialhilfebezügerin besitze einen BMW. Die Geschäftsprüfungskommission des Stadtzürcher Parlamentes hat neben Prozessen und Abläufen auch diese sogenannten Medienfälle unter die Lupe genommen. Urs Ecker, der Präsident der Sonderkommission.
Ja, unsere Untersuchung hat gezeigt, dass in gewissen Fällen ein intensiveres Nachhaken durchaus bessere Ergebnisse bringen könnte, dass aber grundsätzlich eine effiziente Organisation vorhanden ist, welche mit dieser Masse, die sie zu bewältigen hat, sicher ab und zu auch an Grenzen stößt.
Gravierende Fehler seien nicht passiert, sagt Ecker und meint damit auch die Missbrauchsfälle, die monatelang Schlagzeilen gemacht haben.
Wir haben untersucht, wie weit die Behörden hätten herausfinden können, dass es sich hier um Missbrauch handelt. Die Untersuchung hat gezeigt, dass man das eigentlich in praktisch allen Fällen irgendwann gemerkt hat, dass von dieser Seite her also die internen Abläufe eingehalten wurden.
Dennoch, der sorgfältig verfasste 50 Seiten dicke Bericht ist kein Persilschein für die Sozialdienste. Die Kommission kritisiert zum Beispiel, dass Mitarbeitende, die einen Fall übernehmen, bis zu einem Jahr brauchen, um mit unzähligen Richtlinien vertraut zu werden.
Es gibt heute sehr viele Handlungsanweisungen, Richtlinien auf den verschiedensten Ebenen. Das wäre zu vereinfachen. Und als wichtigen Punkt empfehlen wir eine umfassende Reform der Sozialbehörde, also derjenigen Institution, welche letztlich für die Überprüfung, für die Rekurse etc. zuständig ist.
Eine Reorganisation, die der Stadtrat im Übrigen bereits in die Wege geleitet hat. Man ist sich einig. Der Informationsfluss zwischen verschiedenen Amtsstellen soll verbessert werden, die Kontrollen intensiviert. Mit dieser Stoßrichtung des Berichts ist auch Sozialvorsteherin Monika Stocker und mit ihr der gesamte Stadtrat einverstanden.
Der Stadtrat ist natürlich sehr erfreut, dass das wirklich zu einer Entlastung führt. Aber das heisst nicht, dass man Verbesserungen machen kann, dass es auch in einer so großen Organisation in den Prozessen und Abläufen immer wieder Optimierungen braucht.
Und eine, so hoffen alle Beteiligten, effiziente Optimierung ist bereits eingeführt. Seit vergangenem Sommer sind auch in der Stadt Zürich Sozialinspektoren und Spezialteams am Werk, um allfällige Missbräuche aufzudecken. Ob die Maßnahme die gewünschte Wirkung zeigt, lässt sich zum heutigen Zeitpunkt allerdings noch nicht sagen.
Seine Geschichte ist unrühmlich für die Schweiz. Der burmesische Regimekritiker Stanley Van Tha wurde ausgeschafft, kam in Burma in ein Foltergefängnis und ist jetzt, nach über 3 Jahren Haft, wieder zurück in der Schweiz. Die Schweizer Behörden zeigen sich erleichtert, dass Stanley Van Tha wieder da ist. Ob und wie er aber für die Qualen entschädigt werden soll, die er seit seiner Ausschaffung erleiden musste, ist noch unklar. Elmar Plotzer.
Einen Brief mit klaren Forderungen erhält das Bundesamt für Migration von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Die Behörde müsse sich bei Stanley Van Tha entschuldigen, weil er zu Unrecht ausgeschafft worden sei, und der Mann müsse eine finanzielle Wiedergutmachung erhalten. Das Bundesamt für Migration will von einer Entschuldigung aber nichts wissen und verteidigt die damalige Entscheidung. Pressesprecher Jonas Montani.
Das Bundesamt für Migration bedauert außerordentlich die Vorfälle in Myanmar, dass Herr Stanley van da dort verhaftet und zu einer unverhältnismäßigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Allerdings muss auch festgehalten werden, dass das Urteil damals, also der negative Asylentscheid, man muss davon ausgehen, dass der zum damaligen Zeitpunkt richtig war.
Denn schließlich sei der Entscheid damals auch von der Asylrekurskommission gestützt worden und man habe nicht voraussehen können, was Stanley van da in seinem Heimatland zustoßen werde. Energischer Widerspruch kommt von der Filmemacherin und Burma-Kennerin Irene Marti. Die schlimme Menschenrechtslage im asiatischen Land sei bekannt gewesen.
Ich bin erschüttert und sprachlos, dass nach all diesen begangenen Fehlern das Bundesamt für Migration eine Entschuldigung als nicht für nötig erachtet. Ich habe Herrn Stanley van da seit seiner Rückkehr zweimal gesehen. Es geht ihm sowohl psychisch wie physisch sehr schlecht. Er hat in einer Zelle von 2 auf 3 Metern gefristet, 3,5 Jahre.
Noch offen bleibt die Frage nach einer allfälligen finanziellen Entschädigung für Stanley van da. Rein juristisch sei der Staat dazu wahrscheinlich nicht verpflichtet, analysiert Tobias Jag, Professor für Staatsverwaltungs- und Europarecht an der Universität Zürich, denn die Asylrekurskommission habe damals letztinstanzlich entschieden.
Also gestützt auf das Verantwortlichkeitsgesetz des Bundes ist es so, dass beim Vorliegen einer rechtskräftigen Verfügung eine Haftung des Bundes ausgeschlossen wird.
Dies bestätigt auch Thomas Fleiner, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Freiburg. Er finde aber, es wäre mindestens aus moralischen Gründen angemessen, Stanley van da eine Entschädigung auszuzahlen. Schließlich habe sogar der frühere Justizminister Christoph Blocher nachträglich zugegeben, dass die Ausschaffung des Burmesen ein Fehler gewesen sei.
Und wenn der Staat und wenn die Verwaltung einen Fehler begangen hat und wenn ein Bürger oder eine Bürgerin darunter zu leiden haben und zu Schaden kommen, dann scheint mir, müsste mindestens aus moralischen Gründen eine entsprechende Entschädigung ausbezahlt werden.
Der Bund hat sich zu einer allfälligen finanziellen Entschädigung noch nicht geäußert. Immerhin hat Stanley van da als Folteropfer und wohl bald anerkannter Flüchtling demnächst Zugang zum Schweizer Gesundheitssystem.
Elmar Plotzer. Mehr über Stanley van da's Geschichte dann im Tagesgespräch um 13 Uhr. Gast von Emmy Lehmann ist die Dokumentarfilmerin Irene Marti. Sie kennt den burmesischen Oppositionellen und hat ihn jetzt nach seiner Rückkehr getroffen. Konsumentinnen und Konsumenten sind erstaunlich träge, nicht nur beim Telefonieren mit dem Handy. Auch beim Sparen fürs Alter bei der dritten Säule kümmern sie sich wenig um das günstigste Angebot. Das Konsumentenmagazin KTIP rechnet damit, dass Sparerinnen und Sparer pro Jahr rund 300 Millionen Franken verlieren, weil sie nicht das vorteilhafteste Altersvorsorgekonto ausgewählt haben. Zum Schutz der Konsumenten fordert KTIP deshalb einen Mindestzins für Vorsorgekonten. Barbara Wittmer.
Röne Schumacher, Chef des Konsumentenmagazins KTIP, ortet einen wesentlichen Baufehler bei der zweiten und dritten Säule der Altersvorsorge.
Wir haben gesetzlich geregelt, dass die Alterskonten bis zur Pensionierung praktisch blockiert sind. Was nur teilweise geregelt ist, ist der Zins, der für das Geld bezahlt werden muss.
Wer beispielsweise für seine alten Tage individuell vorsorgen will und deshalb ein Säule 3a-Konto eröffnet, erhält dafür häufig nicht viel mehr Zins, als wenn er sein Geld auf einem herkömmlichen Sparkonto anlegen würde. Anders als auf dem Sparkonto sind Gelder bei der dritten Säule im Normalfall allerdings bis zum Pensionierungsalter blockiert. Und anders als bei den Pensionskassen gibt es bei den Sparmöglichkeiten der dritten Säule auch keinen garantierten Mindestzinssatz. Rund 30 Milliarden Franken liegen zurzeit auf 3A-Konti bei den Schweizer Banken, rechnet René Schumacher vor.
Und uns geht es darum, dass diese Gelder genauso Zins werden wie die Pensionskassengelder, das heißt auch zum festgelegten Mindestzinssatz.
Zurzeit beträgt der vom Bundesrat festgelegte Mindestzinssatz 2,75%. Säule 3a-Konti werfen in vielen Fällen deutlich weniger Zins ab. So entgehen Sparerinnen und Sparer auf ihrem Alterskapital pro Jahr insgesamt bis zu 300 Millionen Franken, schätzt der KTIP. René Schumacher vermutet, der Wettbewerb zwischen den Banken spiele im Bereich der Vorsorgegelder zu wenig. Ganz anders tönt es bei der Bankiervereinigung. Sie weist diesen Vorwurf zurück und hält denn auch nichts von der KTIP-Forderung nach einem garantierten Mindestzins auch für individuell angesparte Vorsorgegelder. Denn Pensionskassengelder und Spargelder in der Säule 3a seien nicht vergleichbar, erklärt Thomas Sutter von der Bankiervereinigung.
Der Hauptunterschied liegt darin, dass bei Pensionskassen die Zukunft sehr viel besser planbar ist. Hingegen haben dritte Säulegelder eine sehr hohe Flexibilität.
Beispielsweise kann eine Sparerin ihr Konto 3a von einer Bank zu einer anderen zügeln oder sie kann in einem Jahr mehr und im nächsten weniger einzahlen, gibt Thomas Sutter zu bedenken.
Und vielleicht auch noch ganz wichtig, sie können jederzeit auch die Anlagemöglichkeit verändern. Das heißt, sie können heute bestimmen, dass sie mehr Aktienanteil möchten und weniger direkte Gelder auf dem Konto.
Viele Alterssparerinnen und Sparer erzielen auf ihren Säule 3a-Konti weniger Zins, als dies eigentlich möglich wäre. Dies kümmert diese allerdings wenig. Sie lassen ihre Gelder auf ihrem Säule 3a-Konto liegen, sei es aus Trägheit oder aus Nichtwissen. Allmählich komme zwar etwas Bewegung in den Markt, stellt René Schumacher fest und führt das auf die Petition zurück, die sein Konsumentenmagazin KTIP gestartet hat und die einen Mindestzins auf den Vorsorge- und Freizügigkeitskonti verlangt. Ob und wie die Politik auf die Petition reagieren wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist, wer auf einem Säule 3a-Konto Alterskapital anspart, tut gut daran, immer wieder verschiedene Angebote zu prüfen.
Frankreich stehen ein paar weitere Revolutionen bevor im neuen Jahr. Das zumindest versicherte der französische Präsident Nicolas Sarkozy in einer wie gewohnt flammenden Reformrede zum Jahresbeginn im Élysée-Palast. Er werde die Hoffnungen auf eine grundlegende Erneuerung in Staat und Wirtschaft nicht enttäuschen. Die Rede ist ein Versuch, die politische Initiative wieder zu ergreifen, nachdem Sarkozy zuletzt vor allem mit seinen privaten Eskapaden das Scheinwerferlicht auf sich gezogen hatte. Aus Paris, Philipp Scholkmann.
Eins hat Nicolas Sarkozy in seinen ersten 8 Monaten auf alle Fälle erreicht. Das Amt des französischen Präsidenten hat sich grundlegend verändert. War die staatsmännische Zurückhaltung bisher die erste Tugend von französischen Staatschefs, das Bemühen, erhaben zu wirken übers Ordinäre, sucht der neue Präsident förmlich nach Letzterem und ergreift jede Gelegenheit, um sich selbst und seine Handlungen in Szene zu setzen. Politikspektakel nennt sich das in Paris. Doch der Glanz und Glitter lässt inzwischen selbst hartgesottene Anhänger im rechten Lager leer schlucken. Da war ein Besuch beim Papst, aber nicht devot, sondern mit Klamauk. Danach der private Urlaub, aber nicht diskret, sondern im Schickeria-Stil, bezahlt abermals von privaten Unternehmerfreunden, als ob sich der Präsident absichtlich futierte um jeden Verdacht der Vermengung mit privaten Wirtschaftsinteressen. Ist das alles noch vereinbar mit seiner Rolle, fragt inzwischen selbst die sonst in präsidialer Kritik sehr zurückhaltende Presse und berichtet halb fasziniert, halb schockiert über das öffentliche Geturtel Sarkozys mit dem ehemaligen Topmodel Carla Bruni und über die Paparazzi-Szenen. In den Pariser Salons nimmt man pikiert zur Kenntnis, dass sich die beiden nicht standesgemäß in der Comédie Française oder im Louvre zeigten, sondern ganz vulgär für einen französischen Präsidenten im Euro-Disney. Was heißt da vulgär? Das ist einfach entkrampft und volksnah, entgegnet Sarkozy, der sich gar keine Mühe gibt, als homme de lettres, als intellektueller Präsident nach klassischem Zuschnitt zu erscheinen. Im Übrigen sei die Beziehung zu Bruni ernsthaft, beteuerte der Präsident, ließ sogar durchblicken, dass es tatsächlich schon bald zu einer Hochzeit kommen könnte. Ansonsten ging es heute Vormittag im Élysée-Palast nur um Frankreich und dessen versprochene, grundlegende Erneuerung.
Et comme ce fut si souvent le cas jadis, que la France, patrie des droits de l'homme, montre la voie à tous les hommes.
auf dass Frankreich wieder ein leuchtendes Vorbild wäre für alle Menschen dieser Erde. Tatsächlich hat Sarkozy im letzten halben Jahr bereits diverse Reformbaustellen eröffnet und übertrifft damit schon jetzt seinen Vorgänger Jacques Chirac, was allerdings nur beschränkt eine Leistung ist, weil Chirac während 12 Jahren kaum eine einzige Reform zustande brachte. Dennoch, die demonstrativen privaten Glücksinszenierungen über die Festtage haben Sarkozy eher geschadet, wenn man die jüngsten Umfragen beachtet, wo Sarkozy vor allem bei 2 Wählergruppen verliert, die sein wichtigstes Kapital waren, bei den älteren Leuten, denen längst nicht mehr allen sein Stil behagt, und den Arbeiterschichten, die ungeduldig auf die Einlösung seines wichtigsten Wahlversprechens warten, dass sie mehr Kaufkraft erhalten. Doch dazu hatte Sarkozy heute Vormittag kaum neue Vorschläge.
Et qu'est-ce qu'on veut faire de toute manière, crise du subprime ou pas? Conjoncture internationale médiocre ou pas? Qu'est-ce qu'on veut faire? Libérer les forces du travail en France.
Es bleibt bei der alten Feststellung, der Arbeitsmarkt müsse liberalisiert und es müsse mehr gearbeitet werden im Land. Denn Sarkozys Handlungsspielraum ist bei aller flammenden Rhetorik weiterhin gering, mit schlechteren Wirtschaftsaussichten und weiterhin sehr hohen Staatsschulden. Vor dem Hintergrund dürfte es schwierig werden für ihn, seine Beliebtheitswerte im neuen Jahr so einfach wieder steigen zu lassen.
Alles deutet hin auf einen weiteren Sieg von Barack Obama, heute bei den Vorwahlen zur US-Präsidentschaft im Bundesstaat New Hampshire. Wenn die ursprüngliche Favoritin der Demokraten, Hillary Clinton, wieder verlieren sollte, dürfte es für sie schwierig werden, den Rückstand noch aufzuholen. Und auf Seiten der Republikaner muss heute Mitt Romney unbedingt punkten, wenn er nicht vorzeitig aus dem Rennen für das Weiße Haus ausscheiden will. Spannung ist also angesagt. Max Ackermann.
Change, Wandel heißt das Wort der Stunde. Und Barack Obama verkörpert den offenbar so sehr herbeigesehnten Neuanfang.
We are one nation. We are one people. And our time for change has come.
Wir sind ein Volk, eine Nation und unsere Zeit des Wandels ist gekommen. Diese Botschaft ist populär und kein Kandidat wird von seinen Anhängern auch nur annähernd so begeistert gefeiert wie der junge, smarte Senator aus Illinois.
Thank you. Thank you. Thank you.
Wenn ihn seine Fans zu Wort kommen lassen, erinnert Barack Obama an den Bürgerrechtler Martin Luther King. Obwohl der Sohn eines schwarzen Vaters aus Kenia und einer weißen Mutter aus Kansas die Rassenfrage kaum je erwähnt.
We are choosing hope over fear. We're choosing unity over division and sending a powerful message that change is coming to America.
Hoffnung statt Angst, Einheit statt Spaltung, das wiederholt Barack Obama immer wieder. Nicht wirklich viel Inhalt, aber eine Verpackung, die auch bei der vorwiegend weißen Wählerschaft im Mittleren Westen und in Neuengland ankommt. Einzelne Umfragen sehen ihn in New Hampshire mit bis zu 10 Prozentpunkten vor Hillary Clinton, die doch vor kurzem hier noch unbesiegbar schien. Und die ehemalige First Lady reagiert verunsichert.
You know, I have so many opportunities from this country. I just don't want to see us fall backwards. You know.
Einmal den Tränen nahe, dann wieder aggressiv, wirft sie ihren Konkurrenten vor, Schwätzer zu sein.
I want to make change, but I've already made change. I will continue to make change. I'm not just running on a promise of change, I'm running on 35 years of change.
Sie dagegen müsse nicht vom Wandel sprechen, sondern könne 35 Jahre Arbeit für den Wandel vorweisen. Das mag stimmen, und noch ist Hillary Clinton auch längst nicht geschlagen. Angeschlagen allerdings schon. Sie wird im Moment vor allem als Vertreterin des Partei-Establishments wahrgenommen und von dem haben viele genug, nicht nur bei den Demokraten, auch bei den Republikanern. Vor kurzem galt dort noch Mitt Romney, der millionenschwere Ex-Gouverneur von Massachusetts, als Mitfavorit. Doch in Iowa hat er bereits verloren und auch in New Hampshire sieht schlecht aus. John McCain führt in den Umfragen und auch Mike Huckabee, der Sieger von Iowa, scheint wieder gut abschneiden zu können, zumal er über schlagkräftige Unterstützung verfügt.
One of the secret weapons that I have is my friend Chuck Norris, who's with me, and I think he's maybe.
Chuck Norris sei eine seiner Geheimwaffen, der muskelbepackte Texas Ranger aus der gleichnamigen Fernsehserie. Und wer sich mit ihm, Mike Huckabee, anlege, bekomme es mit seinem Freund zu tun.
If you mess with me, Chuck is backstage.
Ein kleiner Scherz des aus Frohnatur bekannten Huckabee. Doch belächelt wird der fromme Ex-Gouverneur aus Arkansas schon längst nicht mehr. Ein gutes Resultat heute in New Hampshire und der vor kurzem noch völlig unbekannte ehemalige Baptistenprediger wäre definitiv ein ernstzunehmender Präsidentschaftskandidat.
Aus New Hampshire der Bericht von Max Ackermann.